SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe mit Karin Salm. Die kommende halbe Stunde gehört der Schweizer Schriftstellerin Helen Mayer. Helen Mayer hat zeitlebens geschrieben, musste allerdings lange auf ihr literarisches Debüt warten.
Bis ich das Glück hatte, von Egon Amann entdeckt zu werden. Da war ich dann schon 50.
Helen Mayer schreibt gleichsam mit messerscharfem Skalpell. Das war in Trockenwiese so, in Das einzige Objekt in Farbe oder in Die Novizin.
Der Stoff liegt ja haufenweise herum. Und zwar das menschliche Drama.
Helen Mayer ist heute 85 Jahre alt. In ihrer neuesten Textsammlung Kleine Beweise der Freundschaft sind die Themen Alter und Tod präsent.
Natürlich, man muss sich wehren gegen die Vergänglichkeit.
Dies und viel mehr wird Helen Mayer in unserem Gespräch erzählen. In ihrer stattlichen, karg möblierten Wohnung in einem denkmalgeschützten Haus im Appenzellerland in Trogen. Der Ausblick auf den Dorf- und Landsgemeindeplatz und die Kirche ist fantastisch. Auf dem niedrigen Tisch hat Helen Mayer ihre aktuelle Lektüre gestapelt. Unter anderem «Jenseits von Gut und Böse» von Friedrich Nietzsche und die Nietzsche-Biografie von Rüdiger Safranski. Die heute zerbrechlich wirkende Helen Mayer sitzt auf dem Sofa. Zwischen uns das Aufnahmegerät und ihr neuestes Buch «Kleine Beweise der Freundschaft». Die Grafikerin hat für das Büchlein ein merkwürdiges Coverbild ausgewählt. Eine rote Parkbank auf einem Rasen mit viel Herbstlaub. An die rote Bank gelehnt ein gelber Regenschirm. Idylle pur. Indes, Helen Mayer hat mit der heilen Welt nichts am Hut. Und sie ist sich mit ihren 85 Jahren treu geblieben. Mit einer geradezu beunruhigenden Klarheit schreibt sie übers Älterwerden, über das fehlende Glück, über die Unerträglichkeit, stets dieselbe zu sein. Im Frühling 1929 wird Helen Mayer in einem ländlichen Umfeld in Mels im Sarganserland geboren. Sie wird Primarlehrerin, ist als Au-pair in England, Frankreich und Italien tätig. Sie studiert Sprachen und Pädagogik, ist für die Flüchtlingshilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes tätig. Sie arbeitet im Tibet-Institut in Rikon im zürcherischen Töstal und dann 17 Jahre als Sonderschullehrerin in Heiden. Und immer schreibt sie. Darum meine Frage, warum haben Sie eigentlich mit Schreiben begonnen? Helen Mayer denkt nach.
Zuerst begann ich natürlich mit dem Schwierigsten, mit Gedichten. Da war ich vielleicht so 18, 17, noch im Seminar. Und ich schrieb, nie mit dem Gedanken, das zu veröffentlichen. Also ich sah mich nie, schon von Anfang an, aber dann später doch wieder als sogenannte Schriftstellerin. Dieses Wort dünkt mich sowieso etwas merkwürdig. Wir stellen doch die Schrift nicht. Die ist ja da. Und die Sprache ist da. Wir müssen sie nur richtig gebrauchen. Aber das ist dann wieder ein anderes Kapitel. Also, Ihre Frage war, wann haben Sie zu schreiben begonnen? Da müsste ich sagen, früh, aber ohne Absichten und ungestört, wissen Sie, und ohne Ehrgeiz.
Meine Frage war auch, was hat Sie angetrieben? Warum wollten Sie schreiben? Es gibt ja Leute, die tanzen oder die singen, aber Sie, ja, für Sie war das Schreiben wichtig.
Ich wollte schreiben, ja, weil ich mich schreibend am besten ausdrücken konnte. Ich war eigentlich ein einsamer Mensch, denn alles, was mich bewegte, bewegte die anderen nicht. Und ich fand dann gar kein Echo. Aber mit Schreiben, da konnte ich mich entwickeln, da konnte ich mein Ich pflegen und das sagen, was ich sonst niemandem sagte.
Und wie hat sich dieses Schreiben verändert, also sozusagen der Drang zum Schreiben? Ist es immer dasselbe, sich auszudrücken, sich selber vielleicht auch auf die Schliche zu kommen?
Das menschliche Leben ist ja im Großen und Ganzen eine einzige Veränderung, oder? Ich weiß nicht, wie rasch die Veränderungen sind, aber doch eine 18-Jährige in ihrer Denkweise wird dann bald einmal 20 und dann denkt sie schon wieder anders. Also ich, und so änderte auch mein Schreiben. Also mein zweites Buch war nach Trockenwiese das einzige Objekt in Farbe. Das ist eigentlich, damals kam die Mondfahrt auf und diese Mondpiloten, die da, dieser Einzige, der um den Mond kreiste, wartete, bis die anderen wieder bereit waren zum Abflug auf der anderen Seite des Mondes. Und auf der hinteren Seite war es einfach dunkel. Und da sahen sie durch die Erde leuchten in dieser blauen, wunderschönen Farbe. Und von dem haben dann alle bei ihrer Rückkehr geschwärmt. Also wie wunderbar die Erde vom Mond aus gesehen war. Also einfach eine blaue Himmelskugel, wunderbar in Ordnung, wie von einer übermächtigen Macht geschaffen, um dort den Menschen zu entwickeln. Also von der Urzeit her.
Jetzt klingt das mit diesem Blau, das ist Schildern, so schön, so geheimnisvoll, vielleicht auch so ein bisschen idyllisch, aber in Ihren Geschichten und in Ihren Romanen kommt ja hinter der Idylle, hinter der Oberfläche immer so auch etwas sehr Leidendes hervor, oder?
Ja, ich kann schwerlich lange und ungestört bei einer Idylle bleiben. Weil es ist mir zu nett, es ist mir zu lieblich. Inzwischen hatte ich dann schon einige Lebenserfahrungen, oder? Und ich schrieb viel lieber über den Bruch, das Unglück, wenn Sie wollen. Das ist viel griffiger zum Schreiben. Das andere kommt mir vor wie eine glatte Kugel und da rutsche ich ab. Also ich fühle mich, wenn es nicht mehr so 1 und 1 gleich 2 und alles ist in Minne und alles ist wunderbar und schön, da fehlt mir etwas Grundsätzliches von der Welt. Das ist nämlich nur Schein. Im Grunde genommen, wenn man einen Menschen, der so unglaublich glücklich aussieht und über sein Glück redet, und dann plötzlich kommt die verborgene Schattenseite und dort sieht es dann ganz anders aus.
Helen Mayer misstraut dem Glück, misstraut dem Schein. Sie interessiert sich für die Risse, die Brüche, die Abgründe. Das wird auch in ihrer neuesten Textsammlung «Kleine Beweise der Freundschaft» deutlich. Besonders deutlich tritt das Thema Alter hervor, zum Beispiel hier im Anfang der Geschichte «Mein Herz ist betrübt». Der Alltag eines alternden Paares. Isabel Scherer liest.
Die Winter dauerten länger von Jahr zu Jahr. Winter mit Schneeschmutz auf kahlem Lande, Garagenausfahrt vereist, bedeckt vom Flaum der Nacht. Und er, mit seinem operierten Fußgelenk, wurde gequält vom Gedanken auszuglitschen, liegen zu bleiben, Hermine ausgeliefert, seiner 86-jährigen Frau. Er ist noch lange nicht alt, nicht einmal 80. Vor nicht langer Zeit auf die Welt gekommen, fühlte er sich, wenn er die Alte nicht anschaute. Wenn sie schlief auf dem Sofa vor dem Fernseher, tat er es mit Grausen, einem Erschrecken vor der Kraft des Altseins, vor der Verwüstung an Gestalt und Gesicht. Seit Jahren war sie ihm immer fremder geworden. Buckel unter ungebügelter Bluse, zerbeulte Füße in ausgelatschten Hausschuhen, Knochenbeine in uralten Jeans. Das sollte einst seine Frau gewesen sein. Er hörte die Einwände der jungen Pfarrerin, die nicht ahnte, dass er sie nur wegen ihres hübschen Aussehens besucht hatte, die ihm von der wahren Liebe erzählte, von Liebe, die nicht mehr von Äußerlichkeiten genährt, immer wahrer würde. Als ob das Äußere unabhängig vom Inneren existierte. Hermine war auch innerlich wüst geworden. Davon war er überzeugt. Das Einzige, was ihn noch interessierte, war Geld. Wenn sie telefonisch Order gab, brachte ihr ein Banker Bargeld, das sie sofort im Safe einschloss. Ihre geäderten Hände in weißen Handschuhen blätterte sie ihm den Lohn für seine Hausmannsdienste auf den Tisch, schob ihm, was ihn besonders demütigte, ein Taschengeld hinzu. »Damit du nicht zu viel säufst«, sagte sie, legte einen Hunderter wieder in den Stoffbeutel zurück, den sie unter ihrer Bluse trug. Er ließ sie gewähren, lächelte.
Bitterbös gestaltet sich der Alltag des betagten Paares. Ein fieser Rosenkrieg, denn irgendwann wird der Mann versuchen, sich für die Demütigungen zu rächen. Erfolglos, am Schluss steht es 1-0 für Hermine. Was ist es, was uns hindert, die Früchte unserer Taten voll zu genießen, fragt die 85-jährige Schriftstellerin Helen Mayer in einem ihrer kurzen Texte. Ist das Leben eine Illusion, eine virtuelle Täuschung, eine Aufgabe, die nie zu lösen war? Das Diktum vom lebenssatten Sterben sei eine Schönfärberei, hält sie fest.
Sehr schnell merkt man, aha, es ist meine Lebenszeit schon gezählt. Verwandte, Bekannte, Freunde sterben, die sind nicht viel älter. Im eigenen Lebenskreis verschwinden die Menschen, plötzlich fangen die, Jesus, der ist ja auch schon gestorben. Und das bringt einem ins Bewusstsein, auch deine Lebenszeit findet ein Ende.
Das Diktum vom lebenssatten Sterben ist eine schöne Rederei,
die einem unbeteiligten Zuschauer des Dramas von den Lippen fließt, nie dem Sterbenden selbst. Wen die Götter lieben, den lassen sie früh sterben. Ist das triumphale Lebensgefühl nur in der Jugend möglich? In späteren Jahren von der Schalheit des Gewohnten erstickt, in unweigerlichen Enttäuschungen vernichtet, für immer unerreichbar? Sei, wie es war, genau von diesem Leben verlassen zu werden, ist das Ärgste. Für gewisse Irrsinnige auch eine Hoffnung.
Und was mir aufgefallen ist, eben was Sie sagen, dieses Diktum vom lebenssatten Sterben.
Ja, früher hat man noch in Todesanzeigen gelesen, er starb lebenssatt. Also, der Satt heißt, genug, ich kann nicht mehr. Jetzt will ich gehen.
Und was meinen Sie, das ist eine Form der Übertreibung, dass es das gibt?
Nein, das ist so. Also jetzt habe ich heute gerade wieder ein bisschen Ordnung gemacht bei mir in meinem Schreibtisch und da sah ich, dass ich zum Beispiel, ich bin im Brexit und die versuchen jetzt, das in die Exit-Konstitution und Vorschriften und was dann gesetzlich bestimmt ist oder erlaubt ist, dass es auch Exit gerufen werden kann, wenn man einfach sagt, ich will nicht mehr. Ich will jetzt gehen, ich erlebe nichts mehr. Da könnte man ja schon sagen, der oder die ist jetzt auch lebenssatt.
Und das soll der Mensch, das ist ja das, was Exit will, selber entscheiden können.
Weil wir, früher war ja das eine, also im Laufe der Kirchengeschichte war das eine Todsünde. Die wurden außerhalb der Friedhöfe verscharrt. Das war das Ärgste, was ein Mensch tun kann, selber aus dem Leben scheiden. Es war nicht Todsünde, wenn es für den Staat geschah, wohlverstanden. Für eine Doktrin, für eine Diktatur, dann war es Heldentum. Aber für einen unheldischen Menschen war das Sünde. Man darf nur sterben, wenn Gott will. Und Gott macht das Sterben für diesen Menschen.
Was mich auch immer verblüfft und erstaunt bei Ihren Texten, dass Sie auf der einen Seite, dass Sie diese Zuspitzung haben, aber dass ich das Gefühl habe, der Stoff, aus denen diese Geschichten und diese Erzählungen und Romane von Ihnen sind, dass Sie immer dem Leben eigentlich abgeschaut sind.
Ja, ich lebe. Und ich sehe das Leben um mich und ich sehe auch mein eigenes Leben. Woher soll ich den Stoff sonst nehmen?
Man könnte ihn, haben mir andere auch erzählt, die so Fantasiegeschichten schreiben, ja, dass sie das vielleicht so aus den Märchen, aus Fantasiewelten, ja, sich konstruieren mit der Sprache.
Das interessiert mich eigentlich nicht. Aber doch, ich habe mal ein ganzes Bündel Märchen geschrieben, aber da war ich sehr viel jünger. Jetzt könnte ich keine Märchen mehr schreiben. Der Stoff liegt ja haufenweise herum. Und zwar das menschliche Drama. Nicht einmal der Syrienkrieg jetzt wieder oder die Flüchtlingswelle oder die Bootsflüchtlinge, die ertrinken. Das erlebe ich ja nicht mehr. Da müsste ich selber ein Bootsflüchtling sein. Sonst könnte ich das nicht schreiben. Es ist nicht authentisch. Und das merkt man dann. Alles, was ich geschrieben und schreibe habe, hat mich zuerst gepackt. Und ich kann dann nur hoffen, dass es, wenn ich es herausgebe, dass es ja auch andere Menschen wieder packt.
Das bringt mich noch auf die Frage, ich habe mit einem ganz jungen Schriftsteller gesprochen, der ist 21.
Ja.
Und er hat gesagt, er wolle mit seinen Büchern, er wolle unterhalten.
Ja.
Das wollen Sie nicht oder wollen
Nein,
Sie das,
das
auch?
Denke ich nie. Ich denke nie an die Wirkung des Geschriebenen. Das interessiert mich gar nicht. Das kann ich ja nicht wissen. Wer liest jetzt das? Das hängt von diesem Menschen ab. Im Grunde genommen macht dieser Mensch, der liest eine Geschichte nach seinem Erleben, nach seinem Fühlen, nach seinem Denken. Er formt die Geschichten rum, so dass sie ihm schmecken. Aber ich weiß nicht, was ihm schmeckt. Es schmeckte mir, vielleicht schmeckt es ihm oder ihr. Vielleicht, aber wenn nicht, ja nun. Ich kann nichts dafür.
Können Sie etwas, Helen Mayer, darüber verraten, wie Sie schreiben oder wie Sie geschrieben haben? Ist das lange am Stück oder war da viel Kopfarbeit und dann fließend hingeworfen? Oder wie hat das stattgefunden?
Also nicht hingeworfen. Es gab immer 3, 4, 5 Fassungen. Also ich habe gearbeitet an den Stücken. Der erste, das ging schnell. Da kam es einfach so. Das war wie ein Flüsschen, das fließ. Und dann legte ich es auf die Seite, las es nicht mehr. Und schon nach einer Woche fand ich allerhand, das möchte ich jetzt anders gesagt haben. Oder ich habe natürlich aus den Lektoraten unendlich viel gelernt. Da hätte Amann gesagt, hier verschenkst du eine Geschichte. Genau da. Bleib noch einmal da und sag das noch einmal oder in einer anderen Form. Da musst du den Untergrund suchen. Vor allem an den Romanen habe ich lange, lange gearbeitet.
Immer sitzend am Schreibtisch, an einer Maschine oder von Hand? Wie?
Zuerst von Hand und dann mit dem Computer. Und dann habe ich ausgedruckt und dann wieder am Ausgedruckten und dann wieder das neu eingetippt, wieder gelöscht und wieder eingetippt. Plötzlich spürte ich dann, so, jetzt ist fertig. Und dann legte ich es ab und dann kam das Nächste. Ja. Das war dann wieder der gleiche, ungefähr der gleiche Vorgang. Abstand, neues Lesen, kritisch. Ist das das richtige Wort? Sagt es das, was ich fühle, was ich denke? Sagt es das genau?
Haben Sie dann die Texte auch zum Teil laut sich vorgelesen oder war das immer eine stille Arbeit?
Das war eigentlich eine stille Arbeit. Das habe ich gehört.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs etwas Interessantes gesagt, dass das Wort Schriftstellerin eigentlich etwas Merkwürdiges sei. Die Schrift, die sei ja schon da.
Und ja,
was wäre dann der richtige Ausdruck? Wäre das eine Geschichtenbauerin oder was wäre es?
Eine Erzählerin. Sie erzählt. Da hat es ja im neuen Buch eine Geschichte erzählen. Die gefällt mir sehr. Soll ich sie vorlesen?
Ja.
Ist ganz kurz.
Okay.
Warte, ich hole mein Buch. Also, erzählen. Was? Nichts. Ewigkeit. Unsere, meine, ihre Ewigkeit. Unbegangenes Land, versunken, jederzeit aufrufbar. Komm noch einmal, komm. Der Flieder, die Holzbank, der Aprilwind, die Grotte, die Zwergführen, die Steinbrocken. Die blau-gelb-rotbuschigen Erstblüher, der Moosrasen, die Tulpen, die Birke, die Schwertlilien, die Zierkirschbäumchen, die Rosenbäumchen, die Kieswege, die Steinnelken, der Mohn am weißen Lattenzaun, die Heufuhren. Der Sommerglast, die Sommergewitter, das Unkraut, die Schattenmauer, die Nordgrenze, das Birnenspalier, die Frühlingsbeete mit den Setzlingen, die Blumenbeete, Rosen, Gladiolen, Zinien, Astern, der sommerliche Beerenreigen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, die Weichseln, die herbstliche Traubenlaube, der Brunnentrog, die schweren Apfelbäume, die Blaukabisgrube, das Pfirsichspalier, der Alpruf, der Herbstföhn, das Terrassenweinlaub, schwarz-weiße Winternacht. In der Mitte das Haus, das einzige, von weitem zu gesehen, unvergessen, stattlich, körnig hell, der Erker, die grau-grünen Fensterläden. Was noch? Alles. Unsere, ihre, meine zerstörte Ewigkeit. Nie zerstört muss sie erzählt sein. Ihnen, mir erzählt, jedes Wort Erinnerung, Sonne, Duft, Geruch, Erde, Farbe, Wind, Blut, Staub. Neue Lust, alte Träne.
Auf engstem Raum, auf knappen 26 Zeilen, entwirft Helen Meyer die Umgebung ihrer Kindheit. Das Haus mit dem großen Gemüse- und Blumengarten in Mels im St. Gallerland. Dass Helen Meyer jetzt mit 85 Jahren nochmals ein Buch vorlegt, mag erstaunen. Aber, so erzählt sie, die meisten Texte in «Kleine Beweise der Freundschaft» seien bereits vor einigen Jahren entstanden. Aber als Meyers Verleger Egon Ammann 2010 seine verlegerische Tätigkeit aufgab, stand Helen Meyer gleichsam wieder dort, wo sie jahrelang gestanden hatte, ohne Verlag. Helen Meyer erinnert sich in unserem Gespräch an ihre Zeit im Tibet-Institut in Rikon. Neben der Arbeit habe sie immer und intensiv geschrieben für die Schublade.
Dann habe ich geschrieben und habe es natürlich wieder nach Deutschland geschickt, Suhrkamp. Da kam er auch immer wieder zurück. Bis ich dann eben das Glück hatte, von Egon Amann entdeckt zu werden. Da war ich dann mittlerweile schon 50.
Und in dieser ganzen Zeit, eben da haben Sie in diesem Tibet-Institut gearbeitet, Schule gegeben und geschrieben. Was war dann da Ihre berufliche Identität?
Die war nur augenblicklich. Also die war nicht dauernd und unveränderlich. Wenn ich schrieb, dann schrieb ich. Wenn ich Schule hielt, dann hielt ich Schule.
1984, Helen Mayer ist also 55 Jahre alt, erscheint Trockenwiese, ihr erster Geschichtenband. Viele ihrer Figuren sind behindert, oft sind es ältere Frauen, die mit Einsamkeit und Zurückweisungen kämpfen. Helen Mayer skizziert ungelebte Leben und unerfüllte Lieben.
Ich habe anscheinend eine ganz treue Leserschaft, aber eben nicht so, dass es dann in die Tausende ginge. Also es können mich nur Leute, jetzt mache ich eine Hypothese, nur Leute lesen, die eine fraglose Beziehung zur Symbolik haben. Also wenn ich sie die erste Geschichte aus dem Buch oben, das ist alles Symbol. Er ist am Schaufeln einer Grube, warum der immer schaufelt. Das will doch heißen, Schreiben ist Schaufeln. Und es ist so rasch vorbei wieder und dann fallen die Bücher in die Grube und dann wird es wieder zugeschaufelt. Also es ist eine Lebensarbeit, die verschwindet wieder. Wie jeder, wer gestorben ist, ist gestorben. Seine Lebensarbeit ist irgendwo in den Bibliotheken, in den Büchern, aber wenn sie dann nicht mehr gelesen werden, ist er auch wie tot. Der wehrt sich jetzt noch dagegen. Natürlich muss man sich, so stirbt man, oder vertrocknet oder verdorrt. Natürlich, man muss sich wehren gegen die Vergänglichkeit.
Helen Mayer beschönigt nichts. Sie blickt mit gnadenlos klarem Blick in die Abgründe einer menschlichen Existenz, riskiert quälende Fragen. Ihre neue Textsammlung, die sie gerne mit Egon Amann publiziert hätte, ist nun im Xantippe Verlag Zürich herausgekommen.
Jedes Mal, wenn ich dann wieder einen Text lese oder etwas geschrieben habe, dann habe ich eine Wahnsinnsfreude. Eine kleine, die dauert nicht so lange. Aber welche Freuden dauern dann lange? Jede Freude ist nur so ganz kurz. Und dann kommt halt wieder das Gewöhnliche. Und das ist meistens eine mittlere Stimmung. Also das Gespräch mit Ihnen macht mir jetzt Freude. Und wenn Sie dann gegangen sind, denke ich, ach, ist das wieder schön, allein zu sein. Verstehen Sie, was ich meine?
Das war die Schweizer Schriftstellerin Helen Mayer. Ihr neues Buch «Kleine Beweise der Freundschaft» ist wie erwähnt im Xantippe Verlag erschienen. Und das war Reflexe mit Karin Salm am Mikrofon.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.